über die Schöpfung reden, dann ist es eigentlich fast unumgänglich, auch den Urknall und die Evolutionstheorie zumindest zu erwähnen. Immerhin sind das Konzepte, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung und der Wissenschaft als die Grundlage für das Entstehen des Lebens anerkannt und geglaubt werden, obwohl in unserer gültigen und aktuellen Bundesverfassung die Präambel folgendermaßen lautet. Ja, und ich weiß, ich habe das schon mehrmals gebracht, aber ich finde es eben so schön, dass die Präambel eben so formuliert ist, wie ihr es jetzt dann hoffentlich hinter mir seht, auch wenn das wohl den wenigsten Menschen, vielleicht nicht hier drin, aber draußen im Land, bewusst ist. Ich lese es, die ganze Präambel vor, und sie beginnt: Im Namen Gottes des Allmächtigen, das Schweizer Volk und die Kantone in der Verantwortung der im Namen Gottes des Allmächtigen, das Schweizer Volk und die Kantone in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, den Bund zu erneuern, den unsere Vorahnen übrigens auch im Namen des Allmächtigen ja untereinander geschlossen haben, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung, ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, geben sich folgende Verfassung. Und dann folgt dann die eigentlichen Artikel der unserer Bundesverfassung. Da steht also schwarz auf weiß in der Verfassung. Das könnt ihr gerne nachprüfen. Trotzdem werden die auf die Schöpfung verweisen, als komische, vielleicht schräge, naive oder wissenschaftsferne Vögel angeschaut. Vielleicht sind wir bald auch noch Verschwörungstheoretiker. Im Römerbrief schreibt Paulus im ersten Kapitel darüber, dass wir Menschen eigentlich keine Entschuldigung hätten, Gott nicht erkennen zu können. Wir lesen in den Versen 18 bis 20. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Wir Menschen können uns also die Schöpfung ansehen und die Pinselstriche und die Unterschrift des Meisterkünstlers sehen. Und bei der Schöpfung draußen müssen wir auch keine Angst haben, dass es eine Kopie ist oder eine Fälschung, sondern dass es das Original ist. Egal, ob man sich die Schöpfung jetzt ganz im Allgemeinen von einer Bergspitze aus anschaut oder einzelne Dinge in der Natur studiert, zum Beispiel Insekten, eine Stubenfliege, wenn sie sich den Kopf putzt, weiß nicht, habt ihr sicher schon gesehen, ist eigentlich ja unglaublich, oder? So etwas technisch zu bauen, das wäre völlig ausgeschlossen. Oder einzelne Blumen, wir können darin den Schöpfer Gott erkennen. Die Werke Gottes in der Natur und auch in der Geschichte der Menschen drängen das Wissen um Gott zwar nicht zwangsläufig auf, aber wir Menschen verfügen eben im Gegensatz zu allen anderen Geschöpfen über die Fähigkeit, das sinnlich Wahrgenommene auch gedanklich einordnen zu können. Paulus schreibt ja, dass wir Menschen Gott an seinen Werken durch Nachdenken, so steht es im Text, wahrnehmen könnten. Also zuerst mit unseren Sinnen wahrnehmen, mit den Augen und den Ohren und das so Aufgenommene dann reflektieren. Gott hat sich so verstehbar und begreifbar gemacht, dass wir Menschen ihm nicht durch Entschuldigungen oder sonst irgendwelche Ausflüchten ausweichen können und sagen, wie sollten wir denn von Gott wissen? Doch, gerade an seiner Schöpfung können wir ihn erkennen. Und zu viele Menschen tun das nicht oder noch nicht oder wollen das nicht. Neben Paulus in der oben zitierten Römerstelle hat es vermutlich niemand besser als Hiob ausgedrückt, dass wir anhand der Schöpfung Gott erkennen müssen. Im Kapitel 12, in den Versen 7 bis 12, spricht Hiob zu seinen Freunden, die ihn wegen seines Elends besucht haben. Und wenn man die Verse ein bisschen vorher schaut, weiß nicht, ob er das auch schon fast genervt gesagt hat oder weil es so selbstverständlich ist. Er hat jedenfalls den drei Freunden, die da ihm weismachen wollen, wieso er in diesem Elend sich befindet, hat er gesagt, zwei, drei Verse vorher, dass mit euch wird die Weisheit aussterben. Er sagt ihnen dann, aber frage doch das Vieh und es wird dich belehren oder die Vögel des Himmels und sie werden dir's verkünden oder rede mit der Erde und sie wird dich unterweisen und die Fische im Meer erzählen es dir. Wer unter allen diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass in seiner Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist jedes menschlichen Fleisches. Und die Bibel ist darin klar, das Problem liegt nicht am Erkennen können, sondern am sündigen Herzen, das nicht bereit ist, die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Da, ich bin ja selbst ein Beispiel dafür, bin ja lange Jahre durchs Leben gegangen und in der Schöpfung gewandelt und hätte eben alles eigentlich erkennen können, oder? Aber die Schlussfolgerungen daraus, die habe ich doch sehr spät gezogen, aus Gottes Gnade. Wenden wir uns nun ein wenig der Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose zu. Beginnen wir also beim Anfang der Welt. Zunächst sieht ja alles bestens aus. Gott ist nach Vollendung seiner Schöpfung sehr zufrieden und Gott sah alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut, steht in 1. Mose 1, 31. Aber wie wir wissen, hielt dieser Zustand nicht gerade sehr lange an, leider. Der freie Wille des Menschen hatte weitreichende Folgen, Sündenfall, Verlust der Beziehung zu Gott, Rauswurf des Menschen aus dem Garten Eden, Rebellion, als Folge der Rebellion gegen Gottes Gebote kamen Leid, Not und natürlich der Tod in die Welt. Kain erschlug Abel, der Mensch wurde zunehmend gewalttätig und die Bosheit in der Welt nahm überhand, so steht es in 1. Mose, und wir sind erst im 6. Kapitel der Bibel. In den Versen 5 und 6 steht dann, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf Erden und alles trachtende Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und zu Lebzeiten von Noah hatte Gott dann genug davon und er wollte den Menschen vom Erdboden vertilgen mit samt allen Tieren und Gewürmen, wie es heißt. Danach folgte quasi ein Vorbote des endzeitlichen Weltuntergangs, die Sintflut. Nur Noah, seine Familie und viele Tiere dürfen in der Arche überleben. Alle Landlebewesen wurden in der weltweiten Flut vernichtet, auch alle Menschen, außer den 8, die auf der Arche waren. Durch die Sintflut wird klar, Gott ist notfalls dazu bereit, seine Schöpfung untergehen zu lassen. Er hat es bereits getan und er wird es wieder tun, so steht es ja in der Schrift. Außerdem wird aus der Bibel deutlich, dass nicht nur die Menschen unter dem Zorn Gottes stehen, sondern die ganze Schöpfung. Denn der Mensch ist von Gott als Herrscher über alle lebendigen Wesen eingesetzt worden, wie es im 1. Mose 1,28 steht. Der Fluch Gottes trifft den Erdboden mit den Pflanzen und die Tiere. Und die gesamte Schöpfung steht seither unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit und sehnt sich danach, von dieser Sterblichkeit befreit zu werden. Wir werden noch oder gleich noch darauf näher eingehen. Und eine weitere Lektion lehrt die Geschichte Noahs, dass nämlich Gott denjenigen gnädig ist, die sich zu ihm halten. Sie dürfen seine Strafgerichte überleben. In den Versen 8 und 9 steht, dass Noah Gnade fand in den Augen des Herrn und er ein gerechter Mann gewesen sei, untadelig unter seinen Zeitgenossen und dass er mit Gott wandelte. Nachdem die Erde getrocknet war von den gewaltigen Wassermassen der Sintflut, folgte der erste Neuanfang. Quasi ein, heute spricht man oft vom Great Reset, oder? Das war also ein sehr großer Reset. Der Beginn der Welt, in der wir heute noch, bis heute leben. Und diese Welt soll auch nicht mehr in einer Sintflut untergehen. Das hat Gott so den Menschen versprochen. Und als Noah mit seiner Familie die Arche verließ, baute er für den Herrn einen Altar und opferte Brandopfer. Und in 1. Mose 1,8 in den Versen 21 und 22 lesen wir dann: Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Wir sehen aus dieser Stelle also, dass diese Kreisläufe, wie eben die Jahreszeiten oder Tag und Nacht, bestehen bleiben sollen. Aber wir sehen ebenso, dass die Erde als Teil der Schöpfung eben nicht ewig Bestand haben wird. Gott gibt uns ausdrücklich bereits in diesem, im 8. Kapitel der Bibel zu verstehen, dass die Erde, wie wir sie jetzt kennen, nicht auf ewig bestehen wird. Die Schöpfung ist also nicht nur gefallen, sondern sie ist auch der Vergänglichkeit unterworfen. Das heißt, die Schöpfung, wie wir sie jetzt kennen, wird nicht auf ewig Bestand haben, sondern vielmehr, sie wird vielmehr untergehen. Das erkennen wir auch in den Aussagen von Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefs. Schauen wir uns die Verse 18 bis 25 genauer an. Dort werden wir nämlich darüber aufgeklärt, was es damit auf sich hat. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Aber eine Hoffnung, aber die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf etwas, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Paulus spricht von der jetzigen Zeit und meint damit die Zeit bis zur Wiederkunft von Jesus Christus. Die Leiden, die wir hier auf Erden für Jesus Christus erdulden müssen, sind nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die uns dann zumal offenbar werden soll. An anderer Stelle spricht Paulus davon, dass unsere jetzigen Leiden leicht seien, weil sie nur einen Augenblick dauern würden, wogegen die Herrlichkeit ein großes und ewiges Gewicht besäßen. Die Schöpfung sehnt sich nach den Idealbedingungen im Garten Eden zurück, quasi nach den guten alten Zeiten. Sie erinnert sich an die Katastrophe, die durch den Eintritt der Sünde in diese Welt hereinbrach. Immer gab es und gibt es die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Idylle, in der die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit eben freigemacht werden wird, um die Freiheit des goldenen Zeitalters zu genießen, wenn wir als Kinder Gottes in Herrlichkeit offenbar werden. Aber noch leben wir in einer seufzenden, leidenden, weinenden Welt. Die ganze Schöpfung seufzt und leidet Schmerzen wie bei einer Geburt, die ich als Mann natürlich nur nie durchgemacht habe und sie mir deshalb nur vorstellen kann. Die Erde wird von Katastrophen, Verheerungen heimgesucht und in jedem lebendigen Wesen liegt schon die Fäulnis des Todes verborgen. Wir Gläubige sind hierbei nicht ausgenommen, obwohl wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, die uns eines Tages die Befreiung verheißt, seufzen wir immer noch in der Hoffnung auf den Tag der Herrlichkeit hin. Der Heilige Geist selbst ist die Erstlingsgabe, quasi ein Erbvorbezug. Und so wie das erste Erdbeere oder die erste Handvoll reife Korn die Verheißung auf eine ganze Ernte in sich birgt, so ist der Heilige Geist die Verheißung oder Garantie, dass das ganze Erbe einmal uns gehören wird. Insbesondere ist er die Garantie für die kommende Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. In gewissem Sinne haben wir die Sohnschaft schon, was bedeutet, dass wir in die Familie Gottes als seine Kinder aufgenommen wurden. Doch im vollen Sinne wird sie erst dann vollkommen sein, wenn wir unsere verherrlichten Leiber empfangen. Das ist dann die Erlösung unseres Leibes, wie es Paulus formuliert. Unser Geist und unsere Seele sind schon erlöst und unsere Leiber werden einst bei der Entrückung erlöst werden. Paulus zeigt uns in einem wunderbaren Bild, wie die hier personifizierte Schöpfung sehnsüchtig auf die Zeit wartet, wenn wir als der erstaunten Welt als Söhne und Töchter Gottes vorgestellt werden. Das wird die Zeit sein, wenn der Herr Jesus zur Herrschaft auf die Erde zurückkehrt und wir mit ihm. Als Adam sündigte, betraf das nicht nur die Menschheit oder ihn selbst, sondern die gesamte Schöpfung, und zwar sowohl die belebte als auch die unbelebte Schöpfung. Der Erdboden ist verflucht. Viele wilde Tiere sterben eines gewaltsamen Todes, Krankheiten suchen alle Lebewesen heim, Vögel, Säugetiere, genauso wie Fische oder Reptilien. Die Folgen der Erbsünde sind wie Schockwellen durch die ganze Schöpfung gelaufen. So erklärt Paulus, ist die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen, wie die Übersetzung der Elberfelder Bibel lautet, für die Vergänglichkeit, der Nichtigkeit. Die Schöpfung lebt in Frustration und Unordnung, eben nicht aus eigenem Willen natürlich, sondern durch eine Anordnung Gottes, die wegen des Ungehorsams des ersten Oberhauptes des Menschengeschlechtes getroffen hat. Aber wir haben die Hoffnung, die wir eben nicht sehen können, zwar in uns, und wir wollen und sollen das, worauf wir hoffen, mit standhaftem Ausharren erwarten, wie es Paulus schreibt. Was erwartet aber nun diejenigen, die dem Zorngericht Gottes entgehen? Worauf können diejenigen hoffen, die zu Gott und Jesus Christus gehören? Auf nicht mehr und nicht weniger als einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das darf man sich gerne konkret und gleichzeitig fantastisch vorstellen. Ich gehe allerdings davon aus, dass unsere Fantasie, so groß sie auch sein mag, nicht ausreichen wird, um uns ein Bild von dieser Herrlichkeit machen zu können. In dieser zukünftigen Weltzeit, wie Lukas sie nennt, wird es keinen Fluch mehr geben. Die Flüche, die unsere Schöpfung nach dem Sündenfall getroffen haben, werden aufgehoben sein. So steht es in Offenbarung 22,3. In der neuen Welt wird es keine Sünde mehr geben. Nach der Auferstehung wird man in der künftigen Welt ein Leben ohne Tränen, Tod, Leid, Geschrei oder Schmerz führen können. Werfen wir dazu wieder einen Blick in Gottes Wort. Dort werden wir nämlich umfassend darüber informiert. Johannes schreibt in der Offenbarung, in den Kapitel 21, in den Versen 1 bis 4, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, also wenn man diese wunderbaren Worte von Johannes gelesen hat, dann ist wohl klar, dass zuerst die alte Welt verschwinden, untergehen muss, bevor diese Herrlichkeit kommen kann. In Offenbarung 21,5 spricht Gott, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es geht dir also nicht um eine Pinselrenovation, wenn ihr mir diesen profanen Vergleich erlaubt, sondern um einen Ersatzneubau. Und wir dürfen uns schon jetzt darauf freuen, dort einziehen zu dürfen. Ja, aber wann ist es denn soweit? Darüber hat Martin in zwei Predigen ausführlich gesprochen und hat dann der Bibel meines Erachtens klare Antworten gegeben. Wir Menschen haben einfach das Bedürfnis, alles genau, immer genau wissen zu wollen, eben auch zum Beispiel den Zeitpunkt. Und die klarste Botschaft aus den beiden Predigten war für mich eigentlich in zwei Wörtern, oder? Habt Acht. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern mehrmals gesagt hat, vielleicht unterschiedlich formuliert, aber im Gedanken passt einfach auch, seid parat. Auch Petrus äußert sich zu diesem Thema in seinem zweiten Brief im Kapitel 3 in den Versen 9 bis 13 und zwar folgendermaßen. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die wichtigste Botschaft von Petrus scheint mir die Aufforderung nach einem heiligen Wandel zu sein. Auch er weist darauf hin, dass dieser Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht, oder mit anderen Worten, wir wissen nicht, wann das sein wird. Wir haben platt gesagt, keinen blassen Schimmer. Hingegen sollten wir aber vorbereitet sein und in der Zwischenzeit, in der Gnadenzeit, können wir immer noch Menschen für Jesus Christus gewinnen, damit sie auch sie errettet werden und damit auch sie in dieser neuen Schöpfung mit uns leben können. Da können wir mithelfen, indem wir Licht und Salz sind in dieser Welt und anderen von Jesus erzählen, auch wenn wir hier und da belächelt werden oder als komische Vögel halt angeschaut werden. So wie Noah und seine Familie Überlebende einer Erde waren, die in der Sintflut zerstört wurde, so werden diejenigen, die heute bei Gott Gnade finden, Überlebende der gegenwärtigen Welt sein und in der zukünftigen Schöpfung in der Herrlichkeit ewig leben können. Darauf lohnt es sich doch zu hoffen. In Matthäus 24, 35 hat uns Jesus schon vorausgesagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber er hat auch noch gesagt, aber nicht seine Worte, denn diese haben Ewigkeitswert und werden auch auf der neuen Erde gültig sein. Schließen möchte ich mit einem Psalm unter heutigen Schöpfung. Versöhnt mit Gott ist unsere Freude an der Schöpfung nur umso schöner, da wir wissen, wer hinter all den Wunden steckt, die wir eben jetzt in der jetzigen Schöpfung bestaunen dürfen. Mit den Psalmisten können wir nur gemeinsam unsere Freude an der Schöpfung mit den folgenden Worten ausdrücken. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinen Gottlob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an dem Herrn. Amen. Gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Amen.